Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der quasi ausschließlich astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die quasi ausschließlich Astronomin ist und in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt.
Quasi fast ausschließlich in Wien.
Und mir und damit euch auch Orgeszeug aus dem All berichtet. Hallo Ruth.
Hallo, hallo.
Was haben wir denn Orgis?
Ah, wir haben schon wieder, es geht so zu da draußen. Also wirklich. Ich habe mir gedacht, es ist jetzt Frühling, es ist Mai, alles neu, macht der Mai. Reden wir über etwas ganz was Neues, über etwas, worüber wir tatsächlich noch nie, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, geredet haben in unserer netten kleinen Weltraumreihe hier. Boah. Also, es sei denn, meine Aufzeichnungen sind irgendwie dahin.
Ich überlege gerade, was es sein könnte, worüber wir noch nie geredet haben. Wir haben Planeten, wir haben Gase, wir haben Novae. Oder wie der Deutsche sagen würde, Novae. Weil wir sagen ja auch Aerosol.
Nein, wirklich?
Ja, alle, Radio an Aerosole.
Das ist so wie, das sind nicht Aerosole, Aerosole.
Ja, genau.
Unaerosole.
Unaerosole. Direkt im Deutschlandfunk anrufen. Das heißt Unaerosol.
Ich mache das viel zu wenig. Irgendwo anrufen und mich beschweren.
Ja, genau.
Das müsste man eigentlich mehr machen. Nein, nein, bitte Leute, macht das nicht. Es ist eigentlich ein total wichtiges, astronomisches Kernthema eigentlich.
Okay, Schwerkraft.
Na, die ist ja überall. Okay. Sowieso dabei. Also wir können gerne mal irgendwie separat über Schwerkraft reden, aber da muss man dann eigentlich über alles reden und das ist schon irgendwie ein bisschen zu weit gefasst. Es ist wirklich so, es passt sehr gut zum unsichtbaren Thema. Darum wundert es mich, dass wir da anscheinend auch in unserem Reigen des Unsichtbaren noch nie darüber geredet haben. Oder auch zum Argen passt es auch natürlich fast noch besser.
Es ist arg unsichtbar. Org nicht sichtbar.
Jetzt hör mit euch.
Also das ist A-sichtbar.
Das ist A-E-sichtbar.
A-E-sichtbar, dann ist es aber doch nicht unsichtbar, wenn es E-sichtbar ist.
A-E, das ist A-E, A-E.
Ja, was ist es denn jetzt?
Exoplaneten.
Haben wir noch nicht über Exoplaneten gesprochen?
Sag bloß, wir haben schon mal über Exoplaneten gesprochen.
Ich habe so viel über Exoplaneten schon gesprochen, aber es könnte auch mit diesem verrückten Himmelsmechaniker gewesen sein.
Ja, der ist ja...
Kommt der her aus Linz oder wo er wohnt? Ne?
Fast. Aus irgendeiner noch kleineren, unbedeutenderen Stadt. Oh, jetzt hassen mich alle Linzer. Sorry. Aber das ist so, als Wienerin muss ich das sagen, es tut mir leid.
Als Wienerin darfst du das sagen. Das
ja, für euch Deutsche schon, aber hier in Österreich ist es nicht so.
Ist Wien in Österreich, jetzt schweifen wir schon wieder, aber ist Wien in Österreich auch das, was Berlin für Deutschland ist? Also alle sitzen in der Provinz, würden eigentlich voll gerne in so einer geilen Stadt leben, kriegen das aber aus irgendeinem Grund nicht hin und regen sich darum den ganzen Tag darüber auf, dass in Berlin alles ganz schlimm ist und voller Verbrechen und alles ganz schmutzig und alle. Ah. Ist das in Österreich auch so?
Ich bin mir nicht sicher, ob alle Österreicher auch wirklich gern in Wien wohnen würden.
In Deutschland ist das ähnlich, aber ich behaupte das einfach, weil das regt die Leute auf.
Es ist halt auch so, dass hauptsächlich die Wiener die Leute aufregen. Also die Menschen in Wien regen alle anderen Österreicher auf. Oder alle anderen Österreicher regen sich über die Wiener auf. Es ist auch manchmal wirklich, sie sind auch manchmal schwer auszuhalten. Das ist vielleicht der Unterschied. Sind Berliner schwer auszuhalten?
Die sind halt unfreundlich und ein bisschen dümmlich. Okay. Ja, unfreundlich und dümmlich.
Na dann ist es ungefähr das Gleiche.
Also zumindest in meinen Ohren klingt der wienerische Dialekt wesentlich angenehmer als der berlinerische Dialekt.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass der wienerische Dialekt solche Worte wie Bulette hervorgebracht hätte für ein Hackfleischkloß.
Gottes Willen, ja, aber Entschuldigung, was ist jetzt schlimmer? Bulette oder Hackfleischkloß?
Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das nennt.
Schiertes Laberl heißt das.
Nee, ne?
Und ich habe mir gedacht, es soll um Astronomie gehen hier.
Das heißt nicht wirklich so, oder?
Doch. Verschiertes Leibchen.
Ja, klar,
von mir
klar,
aus,
klar.
Wenn man es ganz hochdeutsch haben will.
Ach, herrlich, verschierte Laberl im All.
Na, es ist halt ein Laberl, auf. Ne? Es ist ein Laberl. Was ist es denn sonst? Ein flaches, eine Scheibe, eine dicke Scheibe.
Ich habe gerade den Sendungstitel Verschierte Laberl im All genannt. Mal gucken, ob wir noch drüber können.
Vielleicht, also mal schauen, wenn es schon am Anfang so losgeht, bin mir nicht so sicher. Aber immer Exoplaneten entstehen ja auch aus diesen dicken Scheiben insofern.
Das ist eigentlich, stehen Planeten ja auch nur aus verschiertem Gestein.
Oder aus zusammengeklumpten kleinen Bröckeln von Dingen. Ja, also irgendwie ganz so weit hergeholt ist es dann auch wieder nicht. Weißt du, wann der erste Exoplanet entdeckt worden ist?
Also ist noch gar nicht, doch, 20 Jahre her oder so? Also
mehr.
Mehr tatsächlich noch?
Ja.
Okay. Nee, dann weiß
1995.
Nee, das ist ja fast 20 Jahre, 30.
Ja, es ist ja eigentlich schon fast 30, das ist ja das Ding, wo man immer dann sagt, ah, es ist 20 Jahre her, und dann kommt man irgendwann drauf, shit, das sind doch schon.
Ja, ja, das 30. ist das Licht am Älterwerden, dass man hat so Bilder im Kopf und denkt, ja, naja.
Na, das ist tatsächlich in 2 Jahren 30 Jahre her.
Ja. Ja. Wie haben die den damals entdeckt? Wackelnder anderer Stern?
Das,
oder?
Ja, genau, das war mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, das war ja am Anfang so die. Das ist eigentlich die leichtere, ne? Das ist die Hauptmethode, die leichtere Methode quasi, vor allem die leichtere Methode, um fette Planeten zu entdecken, die nah an ihrem Stern dran sind. Und genau so einer ist das auch. Das ist dieser Dimedium, haben sie ihn nachher genannt, Helvetius und Dimedium 51 Pegasus B, also das B, was der für die Planeten, die kriegen dann immer das kleine B hinten dran an den Namen ihres Sterns, 51 Pegasi B. Und das ist so ein riesiger Planet, ungefähr die halbe Jupitermasse, drum auch Dimedium für die Hälfte.
Oh.
Mhm. Und Helvetius, weil er von 2 Schweizern entdeckt worden ist. Michel Mayor und Didier Queloz haben diesen Planeten entdeckt. Und der ist, musst du dir vorstellen, halbe Jupiter in 5% der Erdsonnenentfernung an seinem Stern dran.
Ja? Halber Jupiter ist auch schon, das ist echt groß, ne?
Also der ist ziemlich groß und super nah an seinem Stern dran. 4 Tage Umlaufzeit.
Ja.
4 Tage, ja? Ein Jahr auf diesem Planeten dauert. Ja, genau. Hui! Alle 4 Tage einmal rundherum, also wirklich nah dran. Und drum halt auch einer der ersten, der entdeckt wurde und der halt auch bestätigt wurde, weil du musst das ja quasi öfter sehen, du musst ja diesen Umlauf repetitiv beobachten. Ja? Also du kannst ja nicht sagen, ha, da ist einmal was hin und her geschwankt, ha, wir haben einen Planeten, sondern das muss sich ja periodisch wiederholen und erst dann kann man sagen, noch ist sicher ein Planet. Und
ja gut, aber bei
so kurzen Perioden, da geht das halt schneller.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon fast ein Blitzen, was da passiert. Ja.
Da hatten wir es in 2 Wochen quasi schon 3-mal bestätigt. Ja. Genau. Und das war also der erste bestätigte, echte Planet, um einen quasi echten, sagen wir jetzt mal, lebenden Stern, um einen sonnenähnlichen Stern. Weil das war nicht die erste Planetenentdeckung überhaupt. Es sind andere Planeten, genau 3 Jahre vorher, 1992, sind 3 andere Planeten entdeckt worden.
Also auch Exoplaneten?
Oder? Eigentlich schon. Es war am Anfang, die Definition von dem, was ein Planet überhaupt ist, war ja damals noch in weiter Ferne. Ne? Also die gibt es ja erst seit 2006.
Wann ist Pluto die Range?
Genau, 2006.
Okay.
Bei diesem berühmten Meeting der IAU, der Internationalen Astronomischen Union, die dann da erst sich quasi durchgerungen haben, überhaupt irgendwie schlecht festzulegen übrigens, was ein Planet ist und was einen Planet ausmacht. Das ist halt das Ding, ne? Man beobachtet was, man findet was und dann findet man noch was und dann findet man noch was und irgendwann denkt man sich, jetzt müsste man das irgendwie einordnen. Ne? Mhm. Das heißt, die Definitionen kommen meistens erst irgendwie hinterher und so, ja, war da damals die Planetendefinition natürlich noch nicht da. Das Ding ist, dass diese Planeten, die 1992 entdeckt worden sind, nicht um einen lebenden Stern kreisen, sondern um einen toten.
Toter Stern im Sinne von?
Im Sinne von schon explodiert und nicht mehr Kernfusion betreibend. Also ein Neutronenstern.
Also ein Neutronenstern, okay.
Ja. Mhm. Und es ist ja so, dass ein Planet quasi eigentlich ein Exoplanet, der um einen Stern kreisen muss. Ein Stern ist dann eigentlich nur dann ein Stern, wenn er auch Kernfusion betreibt. Mhm. Und in dem Fall, ja, aber die sind extrem cool, diese drei Planeten, die da schon davor entdeckt worden sind, die umkreisen einen Pulsar, einen Neutronenstern, der schnell rotiert, ja, und diese Radiopulse aussendet. Und die haben auch ziemlich coole Namen, die drei Planeten. Sie kreisen um einen toten Stern.
Mhm. Huey, Dewey und Louie.
Na, noch viel cooler, obwohl das werden, gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch schon die Entchen-Namen. Nein, die heißen Draugr, Poltergeist und Phobetor.
Phobetor.
Phobetor. Das sind, Planeten, die einen toten Stern umkreisen. Dementsprechend haben sie auch Namen, die irgendwie aus dieser, Zombie-Mythologie quasi entlehnt sind. Es ist urspannend, weil es sind keine jetzt, wie soll ich sagen, toten Planeten. Ich meine, gut, es wird da kein Leben geben auf diesen Planeten, weil um einen Pulsar herum.
Wie haben die das überhaupt überlebt?
Haben sie nicht.
Eingefangen worden?
Nein.
Okay.
Das ist ja auch das Spannende an denen. Ne? Die erste Frage, man denkt sich, Moment mal, ja, da war eine Supernova-Explosion. Neutronensterne entstehen nur durch Supernova-Explosionen, nach Supernova-Explosionen. Also der Stern, dieser riesenfette Stern, ungefähr so 10-mal die Masse der Sonne, explodiert in einer gigantischen Supernova und dann fällt der Kern des Sterns in sich zusammen und macht einen superkompakten Neutronenstern oder eben, wenn noch mehr Masse da ist, ein schwarzes Loch. Ja.
Ja.
Und bei dieser Explosion, da können ja keine Planeten überleben.
Eben.
Ja? Und dann findet man als erste Planeten quasi überhaupt Planeten um einen Pulsar, um so einen Neutronenstern. Das ist ja total schräg eigentlich. Ja?
Ja.
Hat aber einen Grund. Ja? Die Art und Weise, wie man diese Planeten gefunden hat, das heißt Pulsar-Timing-Methode. Du kannst durch diese super genauen, schnellen Radiopulse, dieser Stern aussendet, hast du quasi eine super genaue Uhr. Und wenn da jetzt ein Planet um diesen Neutronenstern kreist, dann nimmt der ja den Neutronenstern selber auch ein bisschen mit, quasi vor und zurück. Gell?
Ja.
Und dadurch werden diese Pulse regelmäßig, periodisch auch verzögert.
Aha.
Und weil die so genau sind, diese Radiopulse, und so schnell hintereinander, kann man damit super genau quasi messen, dass da ein Planet sein muss. Und eben auch, damit kann man auch ziemlich kleine Planeten messen, weil diese Verzögerung, auch wenn sie nur ganz klein ist, da so, sich so deutlich quasi absetzt von dieser extrem genauen Pulsarperiode. Ja?
Mhm.
Dieser Pulsar, der dreht sich 160 Mal pro Sekunde.
Das musst du dir mal vorstellen. Das ist so krass schnell, ja.
Die sind so krass. Das ist ein Stern, der hat immer noch mehr Masse als die Sonne. Also so Neutronensterne haben so 1,5 bis 2 Mal die Masse der Sonne, mehr oder weniger durchschnittlich. Das heißt, der hat 1,5 Mal die Masse der Sonne, aber einen Durchmesser von nur ungefähr 20 Kilometern.
Das ist jetzt
wie eine Stadt.
Ja, da kommt man ja schnell durch. Ne?
Kommt man schnell durch. Und dementsprechend können die sich auch so schnell drehen, weil sie da so schnell rundherum kommen.
Hm.
Und es ist halt auch so wieder diese Drehimpulserhaltung, wenn dieser Stern, der hat sich am Anfang gedreht, ja, so groß war wie die Sonne oder noch größer und sich gedreht hat und dann auf 20 Kilometer zusammenfällt.
Das schnell. Da kennt man ja diese Ballerina mit den ausgestreckten Armen. Ne? Das ist
genau.
Der Effekt.
Genau. Funktioniert bei einem Ballerino genauso.
Wie das mag heißt sein, eigentlich? Ja.
Eine männliche Ballerina, gibt es da ein Wort?
Klaus, weiß ich nicht.
Also wenn Klaus sich schnell dreht und seine Arme an seine Brust zieht, er wird sich nicht 160 Mal pro Sekunde drehen können, aber das können diese Sterne. Und dementsprechend sind diese Radiopulse ja auch so schnell hintereinander und so exakt und so genau. Ja. Hm. Und so hat man diese Planeten auch relativ leicht entdecken können.
Sind das die einzigen, die man um Pulsar herum gesehen hat, oder kennen
Nein,
wir noch mehr?
Gibt es öfter.
Okay.
Also es ist jetzt nicht die Hauptart von Planeten, die es so gibt, aber dadurch, dass sie quasi halbwegs leicht zu finden sind, haben wir da schon auch einige andere, wie viele genau, weiß ich jetzt nicht, aber schon, also mehr als nur fünf. So ein paar Dutzend oder so würde ich mal schätzen.
Wissen wir was über die Bedingungen auf diesem Planeten?
Oh, naja, also da ist ein Neutronenstern, der hat ein extrem starkes Magnetfeld und extreme Strahlungsausbrüche und so weiter. Also da ist jetzt nichts mit.
Das heißt, ein Energieproblem werden sie auf dem Planeten nicht haben.
Naja, aber ein Energieproblem im Sinne von kein Licht.
Da müssen sich die Augen halt anpassen. Das kriegen wir
nicht. Ja, dann halt mit Nachtsichtgerät, genau. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Aber das Ding ist ja, das Spannende ist ja, dass das eine ganz andere Art von Planeten quasi ist. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Planetenentstehungsrunden, sagen wir jetzt mal. Ja. Die erste Runde ist um junge Sterne, die sich gerade gebildet haben. Mhm. Die entstehen ja aus großen Wolken, aus Material, Gas und Staub, das da abhängt. Und quasi ein Kern in dieser riesigen Wolke, ein Kern von Material, zieht sich zusammen und bildet diesen Stern. Und aus dem restlichen Material, das dann da rundherum war, da entstehen dann auch irgendwie die Planeten mehr oder weniger. Es bildet sich da so eine Scheibe, so ein Laberl. Und aus dieser Scheibe entstehen die Planeten.
Neutronenlaberl.
Genau. Naja, das ist dann die Phase 2. Also
okay.
Das ist quasi noch die junge Sternpopulation, also quasi die normalen Planeten um lebende Sterne entstehen so. Ja. Dann explodiert dieser Stern irgendwann mal. Mhm. Klar, alle Sterne explodieren mehr oder weniger am Ende ihres Lebens. Und fatz, die Planeten werden dann natürlich quasi, ja, hauptsächlich mitgerissen, zerstört. Und dann kommt es aber dazu, dass sich nach der Sternexplosion anscheinend, wie wir es ja beobachtet haben, um diese Pulsare, wieder neue Planeten bilden können. Und zwar aus den Resten dieser Supernova-Explosion selber. Das heißt, der Stern zerfetzt sich, also der Stern reißt hauptsächlich auseinander, und es können aber Reste dieser Explosionswolke da anscheinend noch um den Stern herum sich wieder ansammeln in einer ganz ähnlichen Scheibe. Und man hat diese protoplanetaren Scheiben, quasi, so nennt man die, um normale Sterne, auch um Pulsare entdeckt. Ja, also man hat nicht nur die Planeten um die Pulsare entdeckt, sondern man hat 2006 war das um einen Pulsar eine protoplanetare Scheibe, so eine Scheibe aus Material angereichert von dieser Supernova-Explosion, die dann stattgefunden hat, um den Pulsar zu bilden. Ja,
also verschiertes.
Verschiertes überall. Und diese Scheibe um den Pulsar, die man da gefunden hat, die hat ziemlich ähnliche Eigenschaften eigentlich wie die normalen lebenden protoplanetaren Scheiben um lebende Sterne. Das heißt, es kann sich da anscheinend diese zweite Generation oder Art von Planeten um Pulsare bilden, die jetzt Planeten um lebende Sterne sehr ähnlich sind. Ja?
Das hat was von Evolution, oder?
Irgendwie schon, oder? Also es gibt diese lebenden Planeten, das sind keine toten Planeten, aber die Planeten um die lebenden Sterne, die normalen Planeten, und dann gibt es quasi noch die dunkle Seite von Planeten.
Dann müsste doch irgendwann das Universum in einen Zustand kommen, wo es im Wesentlichen schwarze Löcher oder, wie nennt man die Planeten um die Pulsare jetzt? Haben die einen Namen?
Das ist eine gute Frage, ob die überhaupt noch irgendwie als Planeten gelten, weil sie ja nicht wirklich einen lebenden Stern umkreisen. Man würde sie wahrscheinlich Objekte planetarer Masse nennen.
Mhm.
Also alles, was so ungefähr ja in der Kategorie sich befindet, aber nicht um einen lebenden Stern kreist.
Aber irgendwann müsste dann doch das Universum tatsächlich im Wesentlichen aus schwarzen Löchern und Neutronensternsystemen bestehen, oder?
Ja, die Phase.
Und die Neutronensternsysteme leben dann vermutlich ewig.
Naja, ganz ewig, also leben, ne? Die leben ja
existieren.
Eigentlich nicht mehr. Es ist so wie zum Beispiel weiße Zwerge, diese andere Art von toten Stern, ja. Die sonnenähnliche Sterne dann als Endprodukt quasi erzeugen. Das ist ja quasi das Letzte, was überhaupt noch leuchten wird im Universum. Also ich glaube, die Neutronensterne, ich glaube, die kühlen schneller aus als die weißen Zwerge.
Ich dachte, die würden wesentlich, okay.
So sicher, weil sie eigentlich, gut. Aber sie kühlen auch sehr, sehr, sehr langsam aus. Also wir können die ja nur mehr sehen, weil sie extrem heiß sind. Ja? Mhm. Die sind super kompakt und drum natürlich sehr heiß. Und das heißt, sie leuchten noch entsprechend ihrer Temperatur, aber eben nicht mehr, weil sie wirklich jetzt Licht erzeugen in der Kernfusion. Ja. Mhm. Und diese weißen Zwerge können teilweise hunderte Milliarden, Trilliarden wahrscheinlich an Jahren langsam vor sich hin auskühlen. Niemand weiß, wie lange das dauert. Also so ein kleiner Stern, ja, kleiner als die Sonne, so ein Stern, der gerade schon ein Stern ist in die Richtung, die können ja selber schon irgendwie fast 100 Milliarden Jahre alt werden. Mhm. Bevor sie dann zu einem weißen Zwerg werden. Und dann kühlen die einfach langsam vor sich hin. Niemand weiß, wie lange das dauert, aber sie bilden dann irgendwann einmal einfach nur einen ausgekühlten Klumpen an degenerierter Materie, der halt nicht mehr leuchtet.
Werden die dann nicht erst noch braune Zwerge?
Nein, braune Zwerge, das ist das, was quasi zwischen den Planeten und den Sternen ist von der Masse her, also kompakte Massenansammlungen, die quasi zu schwer sind für einen Planet, aber noch nicht genug Masse haben für die normale Wasserstofffusion. Und die haben irgendwie so Vorstufen, die haben Deuteriumfusion und ich glaube Lithiumfusion und so. Ja? Also die glimmen so ein bisschen vor sich hin, aber die Definition für einen Stern ist halt die Wasserstofffusion und das machen die braunen Zwerge noch nicht. Das heißt, die sind braun, weil sie quasi nicht hell leuchten, so wie die roten Zwerge sind die kleinsten Sterne. Die sind jetzt auch nicht so hell wie die Sonne, die sind halt so orange-rötlich, weil sie halt nur so ein paar tausend Grad haben und nicht 6000 Grad wie die Sonne, ja, sondern vielleicht nur so 3,5 oder so. Ja. Und noch weniger Licht senden die braunen Zwerge aus. Braun ist irgendwie ein blöder Name, die werden wahrscheinlich nicht braun sein, aber die sind halt so... Ja, naja, Fleischlaberl schon wieder, nicht besonders aufregend. Aber sie strahlen schon mehr Licht ab, sie strahlen mehr Energie ab, als sie quasi bekommen. Ja? Das ist ja beim Planeten so, dass der nicht von selber leuchtet, sondern quasi nur angeleuchtet wird, eben von dem Stern, den er umkreist. Aber wenn es jetzt ein Ding ist, das quasi noch weniger Masse hat als ein brauner Zwerg, ist es ein Objekt planetarer Masse und muss auch nicht unbedingt, die müssen nicht unbedingt einen Stern umkreisen. Ne? Mhm.
Zurück zu den Exoplaneten.
Nachdem wir
dann zum ersten Mal einen gefunden haben, war das auch wieder so ein bisschen so ein Ding, jetzt wissen wir, wonach wir gucken müssen und dann finden wir eigentlich täglich welche. Ne?
Mehr oder weniger. Na, es hat noch ein bisschen gedauert, also man hat dann schon... Gut, ne, 1995 erster lebender Planet und dann ging es mal langsam voran. 1999 war dann der erste Planet, der mit der Transit-Methode entdeckt worden ist, also wo wirklich der Planet vor seinem Stern vorbeifliegt und dann damit ein kleines bisschen des Lichts des Sterns blockiert. Und diesen ganz kleinen Abfall an Helligkeit, den konnten wir da zum ersten Mal messen. Also das ist schwieriger als die Radialgeschwindigkeitsmethode. Man kann damit halt auch kleinere Planeten noch finden. Also man kann mit der Radialgeschwindigkeitsmethode tendenziell auch kleine Planeten finden, aber es ist quasi bei den Großen ist es leichter, die so zu beobachten. Aber man hat da noch immer natürlich noch kein Bild gehabt. Das erste Bild eines Exoplaneten war erst 2004, also fast 10 Jahre später. Und mit Bild meine ich ein Bild, also ein heller Punkt
ja.
auf einem dunklen Hintergrund. Ja. Mhm. Ein Abbild. Natürlich jetzt nicht so wie die Erde mit irgendwie, ne, Kontinenten und so weiter. Das haben wir natürlich immer noch nicht. Kein aufgelöstes Bild. Aber 2004 war das erste Bild eines Exoplaneten neben seinem Stern, obwohl in dem Fall es auch ein brauner Zwerg war mit einem Planeten. Also braune Zwerge, diese beinahe Sterne oder, mhm. oder gerade noch nicht Sterne, die können auch natürlich eigene Planeten haben. Ja? Und das ist ein riesiger Gasplanet um einen, ich glaube, 5-mal die Masse vom Jupiter, ja? Um einen braunen Zwerg, der nicht viel schwerer war wahrscheinlich, also schon einiges, aber ja. Und extrem weit von dem braunen Zwerg entfernt, ja. Mhm. Nur so hat man den natürlich auch abbilden können, weil er sehr, sehr schwer und extrem weit von seinem Mutterstern, Mutterbraunen Zwerg entfernt war. Ja. Hm. Aber es war das erste Bild. Ja. Und dann ist halt ziemlich schnell weitergegangen. Also dann kamen Instrumente, spezialisierte Instrumente für die Planetenentdeckung. Harps zum Beispiel, ich glaube 2004. Und ja, dann hat man die ersten erdähnlichen Planeten entdeckt, Mitte der Nullerjahre. Und dann kam Corot, das Weltraumteleskop.
Die zweite Erde.
Ja, zuerst mal hat man Supererden entdeckt.
Supererden, genau.
Supererden, ja. Viel besser als unsere. Genau. Naja, nein, wahrscheinlich nicht. Mehr Schwerkraft, also eigentlich geschissener als unsere. Kommt man nicht aus dem Bett. Ja, Supererde, einfach ein bisschen mehr Masse, ein bisschen größer als unsere Erde. Und ja, dann, wo es richtig losgegangen ist, war dann 2009, weil dann kam das Kepler-Weltraumteleskop und das hat dann so richtig tausende Planeten gefunden. Ja.
Haben wir denn eigentlich, sind wir mittlerweile in der Lage, die Bedingungen auf diesen anderen Planeten so genau zu bestimmen, dass wir wirklich sagen könnten, das Ding könnte mal erdähnlich sein? Oder ist es nur Größe, Umlaufgeschwindigkeit, Distanz zum Zentralgestirn, dass das irgendwie erdähnlich ist?
Nein, wir sind jetzt gerade so an der Grenze, ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, was dieser Planet und was dieser Stern für Eigenschaften hat und wie lange ich den beobachte und mit welchem Instrument ich den beobachten kann, ja. Aber also Kepler hat auch nur eigentlich die Sterne quasi. Kepler hat einen Ausschnitt am Himmel beobachtet und also jahrelang draufgehalten und einfach nur geschaut. Ja? Kepler hat keine Einzeltargets ausgewählt, keine einzelnen Sterne, sondern Kepler hat, ich glaube, waren fast 200.000 Sterne beobachtet, also viel.
Ja.
Und von diesen 200.000 Sternen auch halt nur ein paar tausend Planeten gefunden. Also das ist eigentlich gar nicht so viel. Aber das Ding ist halt, das dauert so lang. Ja? Wenn ich da wirklich einen erdähnlichen Planet finden will, der seinen sonnenähnlichen Stern in einem ähnlichen Abstand umkreist, ich meine, das dauert ja lang. Ja? Also die Erde braucht ein Jahr. Das heißt, ich muss es mindestens zweimal wiederholen. Die Detektion. Das heißt, es dauert mal schon mindestens 3 Jahre, ne? für die Erde, also die Erde von außen. Ja? Und man misst also einen winzigen Abfall der Helligkeit. Und das Kepler konnte dann noch nicht viel mehr messen als einfach nur Sterne, ja? deren Helligkeit. Und zwar die ganze Zeit, ja. Weil du weißt ja auch nicht, wann dieser Planet da vorbeigeht.
Ja.
Und das dauert ja nur irgendwie ein paar Stunden. Das heißt, du hast einen winzigen Helligkeitsabfall für ein paar Stunden, einmal im Jahr. Ne? Und das möchtest du finden. Und darum hat Kepler quasi nur so wenig Planeten, unter Anführungszeichen wenig, ja, gefunden. Und noch keine genaueren Eigenschaften jetzt von diesen Planeten festgestellt. Außer in manchen Fällen natürlich schon ihre Masse. Man kann aus dem Transit des Planeten vor dem Stern die Größe des Planeten abschätzen, also den Durchmesser, ne? Weil das mit der Lichtmenge, die da blockiert wird, zusammenhängt. Je größer der Planet ist, desto mehr Licht blockiert er, desto größer ist der Helligkeitsabfall. Ja? Aber ich weiß dann noch nicht, wie schwer der ist. Ja?
Ist aus Stein.
Genau,
ist aus Plutonium. Dicht, ja?
Ist aus Gold.
Oh, ein Goldplanet.
Also ich hab ziemlich schnell quasi die Entfernung vom Planeten, von seinem Stern und seine Größe. Das sind so die Grunddaten, die ich jetzt mit dieser Transitmethode irgendwie messen kann, ja. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, wenn etwas so groß ist wie die Erde, wird es kein Gasplanet sein. Oder unwahrscheinlich, ja. Also okay, die Kleinen sind eher dicht. Das heißt, man hat schon ungefähr so eine Abschätzung, aber naja. Um die Masse zu bestimmen, da brauche ich mehr Beobachtungen dafür, ja, mehr Daten dafür. Und da muss ich natürlich dann quasi Follow-up-Beobachtungen machen. Also da habe ich dann jetzt quasi die Planeten, die zum Beispiel jetzt Kepler gefunden hat oder Hubble oder irgendein anderes Instrument. Und die schaue ich mir jetzt dann nochmal genauer an mit größeren Teleskopen in gezielten Beobachtungen. Zum Beispiel mit dem James Webb-Teleskop. Mhm. Und da hat man jetzt auch, weil das hat ja, das ist gerade erst angefangen quasi, ne? Also es hat noch nicht einmal einem Jahr aktiv. Und da hat man jetzt auch als erste Ziele große Gasplaneten genommen, die man schon kennt, wo man schon weiß, was für Eigenschaften die haben, mehr oder weniger. Und dann geschaut, kann ich wirklich sehen, was da drin ist? Ja?
Ja.
Kann ich sehen, was in der Atmosphäre dieses riesigen Gasplaneten drin ist? Und da hat man dann zum Beispiel gefunden CO2, ja? Ja. Oder Wasser.
Ja.
Das ist ziemlich cool, ne? Also man hat irgendwie coole Sachen gefunden, aber man hat das auch erwartet eigentlich. Also es war jetzt nicht irgendwie eine mega Überraschung. Aber es war jetzt noch so Proof of Concept, ne? Man hat irgendwie so geschaut, geht das? Ja, es geht. Und jetzt kommt quasi die nächste Phase, wo man tatsächlich auch irgendwie sich an kleinere Planeten ranwagt und schauen kann, was in ihren Atmosphären drin ist. Und das James Webb, also ja, das wird das können. Wenn die Bedingungen gut sind, ideal sind, wird das diese Planetenatmosphären quasi durchleuchten können. Also vom Licht ihres Sterns, ja, das Licht des Sterns kommt durch den Planeten, durch die Planetenatmosphäre durch. Ja. Und das können wir quasi beobachten. Wir können schauen, was fehlt dem Sternenlicht. Wenn der Planet ja dann, da vorbeifliegt, genau, was muss da in dem Planeten drinnen sein oder in seiner Atmosphäre? Ja? Und das können wir jetzt gerade schon. Und das ist aber noch so ein bisschen an der Grenze. Wo es so richtig gut gehen wird, ist dann das ELT, das Extremely Large Telescope. Mhm. Das nächste große Teleskop oder der erste Vertreter der nächsten großen Teleskop-Generation, die auf der Erde gebaut wird. Also das kommt erst so richtig. Ja. Aber wir wissen, dass es Planeten wie die Erde da draußen gibt.
Ja. Ja, ja, aber spätestens, wenn wir sicher sein können, dass ein Planet uns überleben lassen könnte, also dass wir in dessen Atmosphäre leben könnten, dann geht es hier richtig rund. Dann flippt Elon Musk komplett aus und schickt da Raumschiffe hin.
Na, also, das
macht er nicht, sondern er behauptet das. Aber
das explodiert dann gleich einmal kurz nach dem Start. Naja, also das sind halt, das wird wahrscheinlich jetzt bald passieren. Das liegt in nicht mehr allzu weiter Ferne. Also das wird mit Sicherheit noch in unserer Lebenszeit passieren, wenn nicht uns jetzt dann ein Ziegelstein auf den Kopf fällt bald. Also in unserer erwarteten Lebenszeit wird das noch passieren, ne? dass wir wirklich quasi eine Erde finden, wo man sagt, ja, da könnte man leben.
Da könnte man mal hinfliegen. Und dann wird
aber
man
nein, da könnte man eben nicht hinfliegen.
Bei Don't Look Up wird man dann von diesen komischen Tieren gefressen.
Ja. Stimmt. Also es ist, nur, wie kommst du da hin? Ich meine, weißt du, wie lange man in einer Rakete zu Proxima Centauri, zu unserem nächsten Nachbarstern braucht?
Ein bisschen mehr Gas geben halt.
Der übrigens auch einen erdähnlichen Planet hat, gell?
Siehste?
Unser Nachbarstern.
Ja, hin da.
Hinter
ich weiß gar nicht, wie weit sind das?
50.000 Jahre.
Also 4 Lichtjahre, ne? Sind das?
Ja, genau.
Scheiße.
Also heißt nicht, dass man nicht auch schneller fliegen könnte, kann man schon, aber das muss halt erst bauen und schaffen und wie Elon Musk quasi erfolgreich demonstriert hat, es ist nicht ganz so einfach, eine funktionierende Rakete zu bauen, ne?
Mhm.
Also, ja. Aber ich meine, das Zeug ist so weit weg. Es ist ja, also die Planeten, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, die sind natürlich alle noch in unserer Milchstraße, ja, klar. Aber wir haben natürlich auch schon Planeten außerhalb unserer eigenen Milchstraße gefunden.
Echt, wir haben Planeten in der Andromeda-Galaxie gefunden.
Extragalaktische Planeten, also gefunden. Gefunden ist jetzt starke Hinweise darauf, dass es diese Planeten Also wir wissen, dass es in anderen Galaxien auch Planeten gibt. Warum soll es dort keine Planeten geben? Das ist ja absurd, ja. Eh klar, ja. Die meisten Sterne haben Planeten und das ist ganz normal für einen Stern. Aber wir haben tatsächlich extragalaktische Planeten gefunden, zum Beispiel in der Whirlpool-Galaxie M51. Das ist die schöne mit den doppelten Spiralarmen. Ne? Ich meine, das ist schon krass, weil also da hat irgendwie hat die Science die Fiction überholt, ja, weil ich meine, sogar Star Trek hat ja nie die Milchstraße verlassen. Die waren immer nur in unserer Galaxie. Man hat andere Planeten, beziehungsweise die Signatur, die auf die Anwesenheit dieser potenziellen Planeten hindeutet, gefunden in anderen Galaxien. Und das ist jetzt, wenn man sich das genau anschaut, was man da beobachtet hat, ist das jetzt auch gar nicht so überraschend, weil also erstens sieht man die anderen Galaxien, ja, von oben zum Beispiel.
Ja, aber trotzdem.
Nicht alle, aber.
Ja,
aber
man muss ja das Ding trotzdem erstmal blitzen sehen.
Ja.
Das ist ja.
Und der eine, der quasi wahrscheinlich der vermutlich beste Kandidat in M51, in der Whirlpool-Galaxie, den man da gefunden hat, den hat man um einen Röntgen-Doppelstern gefunden. Mhm. Also auch eine ganz besondere Konfiguration wieder mal, ja. Kein normaler Stern, sondern ein Röntgendoppelstern? Ein Doppelsternsystem, wo einer der beiden Sterne schon tot ist. Aha. Also ein schwarzes Loch in dem Fall. Und dann Material vom anderen Stern absaugt, sich einverleibt und das Material strömt da irgendwie rüber. Also
und von da dem kreist Stern. Was drumherum?
Und da kann anscheinend sogar was drumherum kreisen, was ungefähr planetengroß ist.
Und jetzt ist das ist jetzt ein blödes, das ist ja jetzt praktisch Schrödingers Planet, ne? Weil wenn Planet nur ist, wenn es um einen lebendigen Stern kreist, aber er auch um einen nicht lebendigen Stern, das, ne? Dann ist es ein Planet und zugleich ist es kein Planet.
Ich weiß gar nicht, ob der nur um den. Nein, aber der kann nicht nur um den lebendigen Stern kreisen, der kreist wahrscheinlich außen rundherum um die beiden. Ja. Aber einer davon ist noch am Leben. Also, aber der Grund, warum der so so lebendig, sowohl lebendig als auch tot gleichzeitig. Ja. Naja, es ist aber, also der Grund, warum man den auch halbwegs leicht entdeckt hat, ist, dass die Röntgenstrahlung extrem. Also das Objekt, ja, das diese Röntgenstrahlen aussendet, ist extrem kompakt. Dieser tote Stern ist super kompakt. Das kommt von dieser Akkretionsscheibe, von dem Material, das sich quasi da gerade um das schwarze Loch herum ansammelt und quasi fast schon verschluckt wird. Das ist super klein. Und wenn genau vor so einer super kompakten Röntgenquelle ein Planet vorbeifliegt, der ja auch sehr kompakt ist und sehr stark, sehr gut abgegrenzt ist, dann macht das einen ziemlich deutlichen Drop in der Helligkeit. Ja? Das heißt, ich sehe diese Röntgenstrahlung, die ist ziemlich stark und dann plötzlich, wusch, ist sie weg, zack, ist sie wieder da. Und zwar super abgegrenzt, muss eigentlich ein kleines Ding sein, ja? Muss ein Planet sein. Und das ist eben, weil diese Röntgenstrahlung so kompakt ist und der Planet quasi relativ gesehen jetzt nicht so viel kleiner ist, ja, da kann ich das viel leichter auch beobachten als bei einem leuchtenden Stern, der ja wesentlich riesiger ist und wo ich natürlich in einer anderen Galaxie keine Chance habe, da irgendwie einen einzelnen Planeten um einen lebendigen Stern da quasi so zu beobachten.
Hat man danach gezielt gesucht oder ist das so Beifang?
Ja, man hat danach gezielt gesucht. Okay. Man hat in verschiedenen Galaxien eben die in Archiven Röntgen Beobachtungen durchforstet und geschaut, wo habe ich, also schau mir alle Röntgenquellen in einer Galaxie an und schau, ob es da irgendwo einen sehr stark, sehr scharf abgegrenzten, ganz kurzen Helligkeitsabfall gibt. Ja. Und da hat man eben in all diesen tausenden Röntgenquellen, die man da durchforstet hat, hat man diese eine Quelle gefunden, die das tatsächlich gezeigt hat. Ja. Also es könnte natürlich mal sagen, naja, hat man da jetzt wirklich einen Planeten gefunden? Es ist ein, was am besten passt zu dem Abfall, ist ein ungefähr Saturn-großer Körper. Ja? Also man hat jetzt nicht die Masse bestimmen können, sondern eben durch die Bedeckung, ja, wie viel Licht fehlt, nur die Größe von dem Ding, das da die Röntgenquelle bedeckt hat. Ungefähr Saturn-groß, ja. Das ist, na, mehr oder weniger. Es könnte natürlich auch immer wieder noch, könnte ein brauner Zwerg sein, ja. Also könnten dreifach Sternsystem sein.
Es bleibt uns
sein.
Halt einfach nichts anderes übrig, als hinzufliegen und nachzusehen.
Im Endeffekt, ja, und das geht halt nicht. Scheiße.
Scheiß Physik immer.
Ach, wirklich.
Was, aber ich mein, was hat die Physik je für uns getan?
Aber das Coole ist ja, dass wir trotzdem so viel wissen, oder? Ich meine, man kann durch diese ganzen verschiedenen Beobachtungen, verschiedenen Daten, die wir gesammelt haben, abschätzen, wie viele Planeten es gibt und vor allem, wie viele Planeten welcher Art auch. Ja? Also das heißt, im Durchschnitt hat jeder Stern 1 bis 2 Planeten. Das heißt, in unserer Galaxis sind 300 Milliarden Planeten in der Milchstraße. Und von diesen 300 Milliarden kann man auch ungefähr abschätzen, weil man weiß, ja, wie viele Sterne, welcher Art gibt es, in welchen Entfernungen befinden sich die Planeten typischerweise zu ihren Sternen und so weiter. Statistische Abschätzung in unserer Milchstraße, 1 Milliarde potenziell erdähnliche Planeten in der habitablen Zone um ihren Stern.
Schon geil. Aber was ich halt, was das ist, einerseits ist das total faszinierend, dass wir uns das herleiten können oder sogar beinahe wissen. Andererseits finde ich das entsetzlich frustrierend, dass wir es nie werden überprüfen können.
Was meinst du mit überprüfen?
Hinfliegen, hinfahren, nachgucken. Weißt du? So, also das, wir werden und bis, also weiß nicht, außer jemand erfindet jetzt tatsächlich noch irgendwie eine Vorrichtung, mit der sich der Raum krümmen lässt, indem man, weiß ich nicht, in der Nase bohrt oder so. Aber wir werden nie in die Lage kommen, jedenfalls nicht zu unseren Lebzeiten, tatsächlich mal so einen Planeten zu sehen. Und wie cool ist das? Ich meine, diese ganzen Mars-Missionen, wie cool ist das, diese Bilder von einem anderen Planeten? Man muss sich das ja auch immer wieder erstmal klar machen, ne? Du siehst dann irgendwie so ein Bild, so, ja, irgendwie rötliche Wüstenlandschaft irgendwo, Tunesien oder weiß der Geier, wo sie es fotografiert haben. Nein, nein. Das ist da draußen, ja? Und es ist Echtzeit. Das ist halt nicht.
Fast.
Ja, aber es ist halt nicht 16 Milliarden Jahre oder Millionen Jahre in der Vergangenheit. Also weil, ne, könnten wir uns jetzt von hier nach da beamen, es würde da ja schon ganz anders aussehen als das Licht, das wir davon sehen.
Ja, das stimmt. Ich meine, bei den meisten Planeten, die sind halt dann so ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Lichtjahre entfernt. Also das ist.
Ja.
Da ändert sich jetzt auch nicht so viel. Also
naja,
gut, für jetzt Lebewesen-Zeitskalen schon. Ja.
Ich kann sagen, wenn da eine Zivilisation drauf ist, da geht schon
was?
Einiges.
Ne? 100.000 Jahre ist mir doch egal. Genau. Ja, also für astronomische Zeitskalen ist es natürlich irgendwie wurscht. Aber das stimmt natürlich. Aber ich meine, ich finde es eher faszinierend, wie viel wir herausfinden und wissen können und eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wissen können von diesen Dingen da draußen, obwohl wir da nie hinfliegen können. Also ich finde das eigentlich fast faszinierender, als dass ich es schade finde, dass wir da nie hinfliegen können.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.